Es sind gerade unglaublich viele Kinder krank, die eben vor allem von Atemwegserkrankungen betroffen sind. Und das ist ja aber nicht nur ein Problem für die Stationen, die es gerade schon gibt, sondern es ist ja auch vor allem ein Problem in vielleicht ländlicheren Gebieten oder die nicht gut an Städte angebunden sind, in denen es dann vielleicht einfach noch weniger oder zum Teil gar keine Kinderärzte mehr gibt. Wie ist denn da die Versorgungslage gerade in Deutschland? Könnten Sie dazu kurz was sagen?
Ja, das hat man jetzt ja auch öfter in der Presse schon gehört und es gab ja sogar wirklich schon dramatische Wortmeldungen, zum Beispiel aus Hannover. Professor Sasse hatte sich ja zu Wort gemeldet, dass es da teilweise fast schon in Richtung tödliche Erkrankungssituationen geht, weil die Unterversorgung so krass ist. Und grundsätzlich kann man sagen, dass der Bereich der Kinderversorgung seit Jahren unterversorgt ist. Also dass es da eben eine jahrzehntelang sich aufstauende Reformproblematik gegeben hat und dass man eigentlich gerade jetzt auch das Beispiel mit den Grippeviren, die aktuell ja so im Vordergrund stehen, obwohl es letzten Endes eine ganz, ich sag mal, eine normale Sache ist, ne, dass im Herbst und im Frühjahr Grippewellen kommen. Und dass das jetzt so eine Krise auslöst, das zeigt ja auch, wie krass inzwischen die Unterversorgung ist. Also da kann man sagen, dass es sicher auch einige Ausnahmefälle gibt, aber dass es eben grundsätzlich ein unterversorgter Bereich ist. Und das betrifft sowohl den Krankenhausbereich als auch den Arztbereich, also den ambulanten Bereich, wo die Niedergelassenen tätig sind.
Ja, das seit der Pandemie, ich hatte das Gefühl, die Pandemie hat es nochmal besonders ins Licht gerückt, wie unterversorgt viele Regionen sind, gerade auch in Bezug auf ambulante Arztpraxen. Aber nicht erst seit der Pandemie ist das Gesundheitssystem ja am Limit und ein Fakt oder ein Ding, wo man nicht umherkommt, drüber zu reden, finde ich, wenn man über das Gesundheitssystem redet, ist eben dieses Fallpauschalensystem. Würden Sie sagen, dass das auch der Grund ist, warum jetzt so viele, zum Beispiel gerade in Bezug auf Kinderarztpraxen eben ja es nicht mehr gibt oder geschlossen wurden?
Ja, bei den Kinderarztpraxen ist es ja so, dass die gar nichts erstmal mit dem Fallpauschalensystem zu tun haben. Bei den Arztpraxen, das ist ja ein anderer Finanzierungsbereich im Gesundheitssystem. Also da sind ja dann die Ärzte oder auch übergreifend andere, also gibt es ja Inhaber geführt quasi grundsätzlich. Und die Fallpauschalen, die betreffen das Krankenhaussystem und die entsprechenden Reformen, die gerade diskutiert werden, betreffen eben auch vorrangig erstmal diesen Bereich, also dass das Krankenhaussystem und dessen Finanzierung geändert werden soll. Und da sozusagen, wir haben jetzt auf beiden Seiten Probleme. Also einerseits im Arztbereich gibt es eben einen Kinderarztmangel und einen Nachwuchsmangel in dem Bereich, weil viel zu wenig nachkommt an jüngeren Ärzten, die in diesem Bereich irgendwie halt studieren konnten und dann entsprechend auch vor allen Dingen sich im ländlichen Raum niedergelassen haben. Und der andere Bereich ist der Krankenhausbereich. Da geht es ja dann natürlich auch darum, also in der Regel kommt man ja nicht wegen Grippe ins Krankenhaus, ne, sondern man braucht das dann schon auch in der Regel für andere Versorgungsbedürfnisse. Und da ist es eben so, da hat man dieses Fallpauschalensystem eingeführt, so nach 2000 war das flächendeckend. Und das ist ein System zusammen mit Investitionen der Länder, was dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser eigentlich nicht auf ihre Kosten gekommen sind. Also gerade bei den Kindern ist das ein gutes Beispiel. Da gibt es halt so ein Fallpauschalensystem, wo man sagt, das wird sozusagen durch einen also kompliziert errechneten Bundesdurchschnitt refinanziert, was man da an Kosten hat dann pro Fall. Aber so ein Kind kann man ja nicht, wie soll ich sagen, das ist ja kein Standardfall. So ja, man muss mit Kindern reden, man muss die mehr betreuen, man muss auch mit den Eltern sprechen und so. Und all diese Dinge, also wenn es ein bisschen komplizierter wird, sowas wurde überhaupt nicht abgebildet in diesen Fallpauschalen. Und deswegen hat auch die Kinderversorgung in den Krankenhäusern besonders gelitten unter dieser Finanzierungslogik. Es wurden dann Kinderabteilungen geschlossen und ganze Kinderkliniken sogar geschlossen, weil dann eben die Wirtschaftlichkeit nicht mehr funktioniert hat durch diese Bundesgesetze, dass man nach Fallpauschalen abrechnen musste. Das sieht man irgendwie halt jetzt, dass halt der große Reformbedarf eigentlich sich aufgestaut hat über Jahrzehnte. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass das Bündnis Klinikrettung an den Bundesgesundheitsminister Lauterbach dann auch die entsprechende Abrissbirne verliehen hat. Weil man eben gesagt hat, hier wurde eine Krankenhauspolitik gemacht, die dazu geführt hat, dass ganz, ganz viel eben abgerissen wurde und dass ein Kahlschlag passiert ist. Das ist nicht nur im Bereich der Kinderversorgung passiert, sondern auch in anderen Bereichen, wo man, ich sag mal jetzt laienmäßig ausgedrückt sagen kann, alle Bereiche, die sich nicht wirtschaftlich gelohnt hat und mit denen man kein Geld machen konnte, die wurden halt runtergewirtschaftet. Und wenn sie dann runtergewirtschaftet sind, dann führt es dazu, dass sie entweder geschlossen werden oder aufgekauft werden, zum Beispiel von Aktiengesellschaften, von Investoren, die dann sich nur noch auf Sachen konzentrieren danach, mit denen sie eben Geld verdienen können.
Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen verständlichen Abriss über die Problematik der Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dass also auf der einen Seite in den Kliniken die Fallpauschalen die Kliniken dazu zwingen, wirtschaftlich zu arbeiten und auf der anderen Seite auch Arztpraxen als Unternehmer im Prinzip arbeiten sollen. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass Bündnis Klinikrettung, in dem Sie aktiv sind, hat deswegen auch oder in diesem Kontext auch die goldene Abrissbirne verliehen. Aber in diesem Kontext haben Sie ja auch Vorschläge gleichzeitig gemacht zur Rettung der Krankenhäuser. Was beinhalten denn diese Vorschläge und was müsste da also passieren? Ganz grob vielleicht.
Also ganz grob, wir waren da im Kontakt auch mit Wissenschaftlern und entsprechenden Krankenhausfinanzierungsexperten und Expertinnen, die da auch Beratung gemacht haben. Und also die Grundidee ist aber letzten Endes sehr einfach, nämlich dass man sagt, im Grunde brauchen wir doch ein kostendeckendes Finanzierungsmodell. Und das habe ich ja gerade erklärt, die Fallpauschalen, die waren so gestrickt, dass man eigentlich ins Minus gerutscht ist, wenn man da nicht reingepasst hat, so mit den Fällen, oder dass man gezwungen wurde, mehr zu operieren oder mehr zu versorgen, als man eigentlich musste, einfach um Geld zu verdienen, damit man irgendwie aus den Miesen rauskommt, die man vielleicht mit komplizierteren Fällen gemacht hat. Und deswegen war jetzt unser Vorschlag sozusagen von der Stoßrichtung her, geht dahin, dass man sagt, nein, wir brauchen eigentlich ein Finanzierungsmodell, wo die Kosten gedeckt sind und wo letzten Endes auch das so gemacht ist, dass man nicht auf den ökonomischen Gewinn guckt, sondern eben danach, dass man ein bestimmtes Versorgungsziel hat, was die Leute brauchen, um gesund zu werden, und dass das eben auch refinanziert wird. Und dass es insofern sozusagen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen funktioniert, aber dass die Bezahlung nicht danach funktioniert, dass man da noch Gewinn erwirtschaftet. Also dass der Grundgedanke so die Selbstkostendeckung nicht, dass einfach sozusagen alles bezahlt wird, was möglich ist, was Leute denken, was sie vielleicht machen könnten, sondern dass es wirklich auch nach dem Bedarf geht und dass der dann aber eben auch bezahlt wird.
Eine große Hürde im Gesundheitswesen ist ja auch die Bürokratisierung vielleicht noch, auf das ich noch gerne kurz eingehen würde. Also dass auch ein großer Teil der Arbeit von PflegerInnen oder ÄrztInnen einfach Dokumentation ist oder das Ausfüllen von irgendwelchen Anträgen oder eben Berichten. Was gibt es denn da für Vorschläge, wie das vielleicht auch abgebaut werden könnte?
Das ist ein wichtiger Punkt auch. Also das hängt auch mit dem DRG-System, mit dem Fallpauschalensystem zusammen, was man da eingeführt hat. Das ist dann immer komplizierter geworden. Man hat ja dann gemerkt, dass die Finanzierung irgendwie schwierig wird und dass man da entsprechend noch mehr Sonderfälle und noch mehr Einzelregelungen eingeführt hat, damit das besser abgebildet werden kann. Und dadurch ist ein unglaubliches Abrechnungssystem entstanden mit immer weiteren Verzweigungen und immer komplexeren Details, wo das dann eben die Folge hatte, dass ganz, ganz viel Krankenhauspersonal damit befasst ist, da drauf zu achten. Also wo muss das jetzt eingebucht werden? Und dann wird das kontrolliert vom medizinischen Dienst und von den Krankenkassen. Und dann haben die Rückfragen, also die Krankenkassen haben dann auch einen totalen Aufwand davon. Und das ist so dieser bürokratische Kontext, der da entstanden ist, dass man dann ein sehr großes Kontrollsystem eigentlich aufgebaut hat, unter der Voraussetzung, dass man diese Fallpauschalen hat. Und da ist jetzt eigentlich unser Ansatz, wenn die Fallpauschalen in dem Sinne jetzt aber, ich sag mal, abgeschafft werden, ja, weil man eigentlich das finanziert bekommt, was der Patient braucht oder die Patientin. Wenn man das vereinfacht, dann braucht man natürlich auch kein Wahnsinnskontrollsystem mehr, was immer komplizierter wird, sondern dann braucht man eben einfachere Abrechnungssysteme.
Ja, und das soll ja jetzt auch im Prinzip passieren, oder zumindest wurde das ja jetzt angekündigt. Lauterbach hat angekündigt, das Fallpauschalensystem reformieren zu wollen. Allerdings ist es bis jetzt eher sind es bis jetzt eher Empfehlungen, dann ist es noch alles eher schwammig formuliert. So, zumindest hat es sich für mich so angehört, als ich das mir durchgelesen habe. Was können Sie vielleicht jetzt schon dazu sagen? Was erhofft sich auch vielleicht das Bündnis Klinikrettung, oder wie blickt das Bündnis Klinikrettung jetzt auf diese Reform?
Also es ist ja noch keine Reform, muss man sagen. Also um das nochmal einzuordnen, es ist ja so, dass die Regierung im Koalitionsvertrag beschlossen hat, also wir wollen das angehen, diese Fallpauschalensystemfinanzierung zu reformieren. Und jetzt hat dann eben das Bundesgesundheitsministerium, also Herr Lauterbach, hat da eine Expertenkommission eingerichtet, die da Reformvorschläge erarbeitet. Und jetzt gerade diese Woche war eben die Pressekonferenz, da ging es speziell um diese Krankenhausfinanzierung und dieses Fallpauschalensystem. Und der neue Gedanke, den die jetzt vorgeschlagen haben, ist eben, dass die Krankenhäuser einen höheren Anteil eigentlich das erste Mal an Vorhaltekosten bekommen. Also die Idee ist letzten Endes so, dass man sagt, so ein Krankenhaus ist ja im Unterschied zu einer ich sag mal, etwas kleineren Arztpraxis, haben die natürlich technische Apparate, die haben Personal, was nicht immer die ganze Zeit in ihrem Spezialgebiet vielleicht ausgelastet ist, weil die Region gar nicht so viele Kinder hat. Aber trotzdem will ich da eine Kinderabteilung haben. Und insofern habe ich da Vorhaltekosten, damit überhaupt da eine Anlaufstelle ist, wenn die Versorgung halt nötig wird. Und der Gedanke ist ganz wichtig, glaube ich, eben bei dieser Expertenkommission, dass man sagt, das werten wir auf in der Finanzierungslogik. Dass es natürlich da Vorhaltekosten gibt, um das so wie bei der Polizei, gibt es einen guten Vergleich, finde ich. Die ist ja auch nicht permanent 24 Stunden auf Verbrechen Jagd mit dem Auto, sondern wir finanzieren die Polizei, damit sie einsatzbereit ist. Und so muss man natürlich auch im Grunde genommen dann die Krankenhausversorgung sozusagen die neue Gedachte vorstellen, dass man das so finanziert, dass da Vorhaltekosten sind, die dann eben die Krankenhäuser auch bekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt für den Kinderbereich ist eben auch, dass da teilweise bei den Experten auch schon gesehen wird, dass bei den Kindern und Jugendlichen natürlich auch nochmal eine besondere Gruppe ist und dass da auch Vorhaltekosten durchaus sogar noch höher sind als in anderen Bereichen. Also das ist in diesem Bereich auch schon mit vorgeschlagen bei der Expertenkommission, dass die auch noch höhere Vorhaltekosten bekommen sollen für bestimmte Versorgungsgebiete als jetzt zum Beispiel andere Bereiche. Und ich denke, das kann man durchaus begrüßen, dass das jetzt ein wichtiger Vorschlag ist und dass insofern da das Finanzierungssystem sich dann verändern soll. Aber das grundsätzliche Finanzierungssystem der Fallpauschalen, das soll also nach Ansicht der Expertinnen und Experten nicht geändert werden. Und dass der Herr Lauterbach von der Revolution gesprochen hat, ist insofern ziemlich übertrieben, kann man sagen. Also er hat in der Pressekonferenz gesagt, es sei jetzt eine Revolution, dass man sich da mehr auf den Bedarf wieder konzentriert und dass die Medizin weggerückt werden soll von der starken Fokussierung auf die Ökonomisierung. Das kann ich so jetzt nicht sehen, muss ich sagen, bei dem Vorschlag. Aber erstmal ist es ja auch ein Expertenvorschlag und der muss ja dann jetzt noch in ein Gesetzesvorhaben umgegossen werden. Man muss sagen, dass es auch nur die eine Seite ist. Es ist ja die Bundesebene und die zweite Seite der Krankenhausfinanzierung, das ist eben die Seite der Länder, also der Bundesländer. Und da weiß man auch seit Jahrzehnten, dass die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen in dem Maße, wie das eigentlich nötig wäre. Die Länder kommen eben für Investitionsfinanzierungen auf oder jedenfalls laut Gesetz kommen sie dafür auf. Aber die machen das einfach nicht. Also die bleiben weit unter dem, was eigentlich nötig wäre an Investitionen in dem Krankenhausbereich. Und jetzt ist natürlich dann gleich die nächste Frage, nebst der Beurteilung dieses Vorschlags von der Expertenkommission, wie nun die Länder darauf reagieren werden und inwiefern die auch bereit sind, ihren Teil dazu beizutragen, dass wir eine verlässliche Krankenhausversorgung haben als Bevölkerung, also auch eine flächendeckende. Das ist natürlich ganz wichtig. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich hervorheben würde bei dem Expertenvorschlag, nämlich die Idee ist auch, dass es bundeseinheitlich jetzt so Versorgungsstufen definiert werden sollen. Bisher ist es so, dass die Bundesländer das relativ uneinheitlich definieren und dass man sagt, man braucht da eigentlich so ein bisschen Grundverständnis einheitlich von der Grundversorgung und dann einer komplizierteren Versorgung bis hin zu den Universitätskliniken als sogenannten Maximalversorgern. Und das finde ich insofern wichtig, als das ja letzten Endes jetzt darauf ankommt, dass wir überall auch eine Grundversorgung haben. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt mit seinem Kind, ich sag mal übertrieben, 80 Kilometer fahren muss, um überhaupt irgendwo ein Krankenhaus zu finden, sondern das Ziel muss ja sein, dass die Grundversorgung für alle eben in allen Regionen auch gewährleistet ist. Wir haben ja eigentlich ein Menschenrecht auf Gesundheit und entsprechend muss man, glaube ich, auch jetzt die weiteren Entwicklungen daran messen.
Diese Grundversorgung herzustellen, das ist auch gar nicht so einfach, wenn Gesundheit auch Profit bedeutet. Und das drückt sich ja vielleicht jetzt gerade in Bezug auf Krankenhäuser daraus aus oder auch in Arztpraxen, dass es da immer mehr auch so Organisationen gibt oder AkteurInnen, die wirtschaftlich funktionieren wollen und die dann auch ja eben sehr viele Krankenhäuser besitzen und dann eben da probieren, möglichst viel Profit rauszuschlagen. Und wie kann denn Gesundheit dann noch funktionieren, wenn es dann eben eher so wie große Verbände gibt, die massenweise zum Beispiel bestimmte Facharztrichtungen, Praxen dann aufkaufen oder eben ganze Krankenhäuser betreiben?
Also jetzt speziell finde ich, einen Punkt kann man da mal sehr gut dingfest machen. Man hat ja Aktiengesellschaften erlaubt, auch Krankenhausträger zu sein. Also Asklepios ist zum Beispiel diese Aktiengesellschaft, auch andere. Und da ist es natürlich von vornherein so, dass so eine Aktiengesellschaft darauf angelegt ist, Gewinne zu machen. Und insofern, das hat jetzt nichts mit dem aktuellen Reformvorschlag zu tun, ne? Aber insofern finde ich, wir als Bevölkerung dürfen doch eigentlich von unserer Regierung erwarten, dass sie unsere unsere Gesundheit nicht an Aktieninhaber verkauft. Also das ist ja letzten Endes, was dann da passiert, dass da Leute sind, die wollen damit Geld machen und dann wird das auch noch über den Krankenkassen und die Steuerzahlenden finanziert. Also da erwarte ich eigentlich, dass da auch grundlegende Reformschritte überlegt werden, wie man diese Dinge wieder einhegen kann, dass das eben nicht möglich ist, dass solche Art von Inhabern dann mit unserer Gesundheit Gewinne machen können. Und Sie selber hatten ja auch gerade schon gesagt, dass das nicht nur im Krankenhausbereich so ist, sondern eben auch mittlerweile in anderen Bereichen. Also das ist ja auch teilweise schon in der Presse recherchiert worden, dass da beispielsweise im Bereich der augenärztlichen Versorgung ganz, ganz viele Augenarztpraxen schon aufgekauft worden sind und dass es teilweise Städte gibt, wo man dann nur noch von gewinnorientierten Inhabern eigentlich eine Augenarztversorgung bekommt. Und dann führt das eben auch dazu, dass man ganz falsch beraten wird von den entsprechenden Personal, also dass die einem dann Behandlungen aufschwätzen, auf Deutsch gesagt, die man gar nicht braucht oder die viel zu radikal sind und vielleicht sogar, wo man noch was dazu bezahlen muss, dass man da im Grunde genommen auch in so eine bestimmte Richtung dann gedrängt wird, wo man dann noch sich bereit erklärt, dafür Geld zu bezahlen, wenn man das Geld dann hat. Und da wird eben auch so gearbeitet, dass das Personal dann total unter Druck gesetzt wird, also Ärzte und auch anderes Personal, dass die eben schon in so eine Art von Richtung beraten und informieren, dass man selber als Patientin oder als Patient denkt, oh Gott, ja, dann muss ich das ja machen und dann leihe ich mir vielleicht noch Geld. Aber wenn das so schlimm ist, dann brauche ich das ja auch, diese Behandlung. Da hört man eben auch viele Fälle, ja, wo die berichten eben, dass das dann Druck ausgeübt wurde. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm für die Patientinnen und Patienten, dass die da falsch beraten und informiert werden. Und ganz, ganz schlimm aber auch für die Beschäftigten, wo auch natürlich einige schon aussteigen oder zumindest bereit sind, auch jetzt Journalistinnen und Journalisten davon zu erzählen, was da eigentlich abläuft. Denn so eine Art von Gesundheitssystem wollen wir natürlich überhaupt nicht haben. Also dass man das entsprechend eingrenzen muss. Und das ist natürlich letzten Endes eine politische Aufgabe, dass man da Spielregeln einführt, dass man sagt, das geht nicht, dass da Investoren dann entsprechend Eigentümer von Krankenhäusern werden können oder von Abteilungen werden können oder dass sie auch in einem Ausmaß dann entsprechende, sag ich mal, Abrechnungen machen, dass das auffällig ist. Und dann muss man natürlich eben Spielregeln schaffen, dass sowas viel stärker kontrolliert wird oder am besten gleich gar nicht möglich ist.
Ja, und was da, finde ich, auch immer noch ganz runterfällt, ist, wenn Gesundheit eben hauptsächlich noch profitorientiert ist, dann geht es natürlich auch oft um Maßnahmen, die Geld bringen, die natürlich was bringen. Aber für viele Sachen sind ja auch andere Faktoren noch irgendwie wichtig, die auch vielleicht zur Gesundheit mit beitragen. So zum Beispiel wie Ernährung auch einen ganz zentralen Faktor für viele sogenannte so Volkskrankheiten irgendwie mit hat. Oder eben auch einfach eine soziale Anbindung oder generell so auch die mentale Gesundheit und auch soziale Gesundheit. Und das ist ja irgendwie auch eigentlich wichtig, das mit zusammenzudenken. Vielleicht noch als letzten Punkt, den man nochmal so kurz anschneiden könnte. Was denken Sie denn, wie könnte man dazu kommen, dass Gesundheit wieder mehr auch als soziale Frage aufgefasst wird?
Ja, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, also soziale Sicht auf Gesundheit, dass man da entsprechend auch, wie soll ich sagen, also man muss dann die sozialen Möglichkeiten der Menschen halt stärken. Also sozial heißt ja zum Beispiel, dass ich gute Freundschaften habe, dass ich merke, ich kann mich entwickeln, ich kann irgendwie Einfluss nehmen in meinem Nachbarschaft, in meiner Gemeinschaft, ich kann irgendwas beitragen zur Gesellschaft und habe da Möglichkeiten, dabei zu sein und aktiv zu sein. Also so ganz allgemein formuliert, ja. Und das ist ja eben so, dass gerade Menschen, die jetzt in nicht so guten Verhältnissen wohnen, die erfahren eigentlich täglich, dass sie das gerade nicht können und dass sie da, es gibt ja so dieses Beispiel, ja, dass man die Kinder gefragt hat bei Haushalten von Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern, was sie denn mal werden wollen. Also es ist so ein krasses Beispiel. Und dann können die sich gar nichts anderes mehr vorstellen, als sie haben keine Berufschancen, da wird sowieso nichts draus, ja, da werde ich wohl auch von Hartz IV leben müssen und so. Und das ist ein totales Gegenbeispiel, wo man sieht, nein, im Grunde genommen müssen wir natürlich dann auch im Sozialen die Verhältnisse so entwickeln, dass jeder mitgenommen wird und dass er sich auch aktiv fühlt und dass er entsprechend sich einbringen kann. Und das fängt eben bei einer guten Informationen von Eltern an und Beratung. Und das geht dann natürlich auch so in die Investitionen, dass man sagt, gerade da, wo Leute, denen es nicht so gut geht, müssen wir besonders in Schulen investieren und da müssen wir besonders in Ausbildungsmöglichkeiten investieren. Oder dass man sagt, bei Arbeitslosen oder bei Leuten, die von Arbeitslosigkeit vielleicht eventuell betroffen sein werden, ja, da muss man dann auch noch nachhelfen, dass man dann sagt, ja, da sind eigentlich die Gebiete, da investieren wir. Und das zahlt sich letzten Endes nicht nur in der Lebenszufriedenheit natürlich der Menschen aus und den entsprechenden Chancen, die sie haben, sondern es zahlt sich eben auch in der Gesundheit aus. Und das ist natürlich dann für alle gut, also für die Einzelnen, aber auch für uns als Gesellschaft. Dann haben wir letzten Endes bessere Chancen in der Gesellschaft und wir haben eine bessere Zufriedenheit und eine Beteiligung und wir haben auch noch eine bessere Gesundheit. Und dann braucht man natürlich auch nicht ein wahnsinnig teures, kompliziertes Gesundheitssystem. Wir brauchen gute Gesundheitsversorgung, aber es würde dann eben für die Krankheit viel sparen, denn die Leute würden viel weniger krank werden.